Ja, guten Morgen, ihr Lieben. So, ich hoffe, die Präsentation wird auch gleich eingeblendet. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch erinnern kann, ja, also das ist noch vor meiner Zeit gewesen, Martin Luther King. Ist ein sehr berühmter Pastor und auch Menschenrechtler gewesen, der sich ganz stark eingesetzt hat gegen Rassismus, gegen Rassentrennung und all die Auswüchse, die damit verbunden sind. Und eine seiner berühmtesten Worte sind, I have a dream. Ich habe einen Traum. Und beschreibt er, was sein Traum ist von einer gerechten und guten Gesellschaft, wo man eben nicht mehr zwischen Rassen trennt und die einen bevorzugt und andere diskriminiert. Und mittlerweile ist das schon sehr häufig auch in verschiedenen musikalischen und künstlerischen Darstellungen vertont und verdichtet worden. Und ich glaube, letzte Woche lief im Radio auch wieder eine dieser Vertonungen und jedes Mal, wenn ich das höre, läuft mir immer noch so ein Schauer über den Rücken, weil ich einfach denke, Mensch, was für eine gewaltige Vision. Und vieles von dieser Vision, die er vor, ich glaube, 50 oder mehr Jahren damals verkündet hatte, ist heute auch Wirklichkeit geworden. Ja, also eins der besten Beispiele dafür ist zum Beispiel, dass die Vereinigten Staaten heute einen schwarzen Präsidenten haben. Ja, das ist ein Zeichen davon. Das wäre vor 50 Jahren wahrscheinlich undenkbar gewesen. Aber es liegt natürlich auch vieles im Argen, gerade auch heute. Auch in den USA gibt es wieder Unruhen darüber, dass Menschen sich diskriminiert fühlen und da auch auf die Straße gehen und protestieren. Und wisst ihr, Gott, er hat auch einen Traum, eine Vision. Und ich möchte euch einladen, einfach mal euch hineinzuversetzen, einen Moment Folgendes vorzustellen. Stellt euch eine Gesellschaft vor, eine Gesellschaft, in der echte Gemeinschaft erlebt wird, wo die Masken, die man vielleicht aufzieht, wenn man vor die Tür geht, abgelegt werden können. Eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, wo tiefe Gespräche stattfinden können, wo man das Leben ehrlich miteinander teilt. Stellt euch vor, eine Gemeinschaft, in der jeder willkommen ist, in der jeder ein Zuhause hat und wo man nicht nur am Rande zuschaut. Stellt euch vor, eine Gemeinschaft, wo jeder nicht zuerst an sich denkt und was er denn davon hat, dass er dies oder jenes tut oder ein Teil dieser Gemeinschaft ist, sondern wo jeder zuerst an den anderen denkt und überlegt, wie er für den anderen da sein kann. Eine Gesellschaft, wo Trauernde getröstet werden, wo Verwundete geheilt werden, wo die Türen für alle Menschen offen stehen. Eine Gesellschaft, wo Menschen Orientierung bekommen, Unterstützung erfahren, Hilfe bekommen, wo die Vergessenen, die Verachteten und die Verlorenen der Gesellschaft mitten drin sind und dazugehören können. Stellt euch eine Gemeinschaft vor, wo Gottes lebensverändernde Liebe verkündigt wird. Die Liebe Gottes, die Sünde überwindet, die Schande bedeckt, die Wunden heilt, die versöhnt und die Welt Leben um Leben verändert. Liebe, die in Wort und Tat wirksam wird. Wisst ihr, das ist Gottes Traum von Gemeinde. Das ist Gemeinschaft, wie Gott sich das gedacht hat. Und das ist die Gemeinde, die Hoffnung der Welt. Und vielleicht denkst du, das ist alles nur ein Traum. Das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Und da möchte ich dich heute einladen, uns alle, einen Text aus der Bibel zu lesen, aus der Apostelgeschichte, Neues Testament, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Von Vers 42 bis 47. Und dieser Text beschreibt, wie Gott bereits vor fast 2000 Jahren ganz real und ganz konkret begonnen hat, diesen seinen Traum von Gemeinde zu verwirklichen. möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen in Apostelgeschichte 2 von Vers 42. Und dort heißt es: Sie verharrten aber, diejenigen, die gläubig geworden waren an Jesus Christus und durch die Taufe sich dazu bekannt hatten, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Eine Beschreibung von dem, wie Gott angefangen hat, seinen Traum von Gemeinde zu verwirklichen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir zuerst verstehen müssen in diesem Text, ist dieses Wort, sie verharrten. Was heißt das eigentlich? Sie verharrten. Wörtlich hat das etwas mit stark sein und ausdauernd zu sein zu tun. Man könnte auch übersetzen, sie beharrten bei, sie blieben bei, sie beschäftigten sich emsig mit, sie waren dauernd bedacht auf, sie hielten fest an etwas. Und die Gute Nachricht Bibel hat das versucht, sehr kontextgetreu zu übertragen, und sie hat das so formuliert: Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Konzentration, Fokussierung und nicht nur einmal so ganz kurz konzentriert auf etwas. Ja, und dann geht es schon weiter, ja, wie unsere Gesellschaft heute oft funktioniert. Ja? Man wischt einfach immer weiter, ne? Guckt einmal kurz drauf und weiter geht's. Die nächste Meldung, der nächste News-Ticker. Nein, Konzentration, und zwar andauernde Konzentration, Leidenschaft, Fokus auf etwas. Wisst ihr, das ist wie bei einer Diät. Es ist ganz toll, wenn man sich vornimmt abzunehmen und eine Diät sich dann entscheidet und alles vorbereitet, bis die erste Mahlzeit kommt. Und da entscheidet sich, ja, bleibt man bei dieser Diät oder isst man doch, was einem dann vielleicht gut schmeckt. Oder ein Trainingsplan, wenn man sagt, so, ich denke, ich sollte mal ein bisschen mehr Sport machen und ich werde da, keine Ahnung, einmal die Woche oder dreimal die Woche, ist ja auch egal, werde joggen gehen. Und das ist alles schön und gut, bis wir morgens aufstehen und joggen gehen. Und da entscheidet sich das. Und, oder auch ein Bibelleseplan, ja, Anfang des Jahres. Ich hoffe, ihr macht das, setzt man sich Vorsätze, und einer der beliebtesten Vorsätze, unter Christen zumindest, ist wahrscheinlich: Dieses Jahr werde ich jeden Tag die Bibel lesen. Und man sucht sich vielleicht einen Bibelleseplan aus, so mache ich das auch, suche mir einen Bibelleseplan aus, und das ist alles schön und gut, bis der 2. Januar kommt. Und dann ist die Frage, bleibt man dran oder nicht? Und das ist, was dieses Sie verharrten beschreibt. Es beschreibt genau das: Sie blieben dran. Sie machten das nicht nur ab und zu mal oder zwischendurch mal oder wenn ihnen gerade lustig war, sondern sie blieben ständig dran. Sie konzentrierten sich eifrig und mit Leidenschaft und mit aller Kraft, mit aller Konzentration da drauf. Und nun wird beschrieben, worauf sie sich konzentrierten. Und dieser Text ist eine der wunderschönsten Beschreibungen über das Wesen und das Wirken der Gemeinde. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Wie stellt Gott sich Gemeinde vor? Und das Erste, was hier genannt wird, ist, sie blieben oder sie verharrten, sie setzten sich eifrig, konzentrierten sich eifrig auf die Lehre der Apostel. Und später in Vers 46, da wird nochmal gesagt, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Die Frage ist, was ist die Lehre der Apostel? Ja? Woran bestand das? Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, auch in diesem Zusammenhang zum Beispiel, ist unmittelbar diesen Versen vorausgegangen eine lange Predigt von Petrus und den Aposteln zu Pfingsten. Und was predigt der Petrus dort? Er predigt das Evangelium von Jesus Christus. Er predigt den Menschen, dass sie allein durch den Glauben an Jesus Christus, der Herr und der Erlöser der Welt ist, Heil erfahren können. Und das zieht sich durch die Apostelgeschichte durch. Immer wieder predigen die Apostel genau das. Sie verkündigen das Evangelium von Jesus Christus. Und ich denke, das ist hier einer dieser Aspekte. Die Lehre der Apostel bestand darin, dass das Evangelium von Jesus Christus immer präsent war, dass es immer verkündigt wurde, dass es etwas war, das ganz zentral, ganz entscheidend war. Aber ich denke, es war noch mehr als nur das Evangelium von Jesus Christus. Es war auch Unterweisung für ein Leben, das dem Evangelium entspricht. Oder wir können auch sagen, ein Leben in der Nachfolge Jesu. Als Jesus von dieser Erde ging, sagte er zu den Aposteln, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Menschen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist, was wir zum Beispiel letzten Sonntag getan haben, und dann sagt er, und lehret sie befolgen alles, was ich euch geboten habe. Und ich denke, dass die Lehre der Apostel auch darin bestand, genau das zu tun, was Jesus ihnen gesagt hat, das Evangelium zu verkündigen und die Menschen einzuladen in die Nachfolge und dann aber auch sie zu lehren und zu unterweisen und zu erklären und immer wieder auch zu helfen und zu korrigieren, wenn das sein musste, nämlich wie man dann auch ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi lebt. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das bedeutet für uns heute, ich würde sagen, wir können das so verkürzen darauf, dass wir sagen, das Wort Gottes, das letztlich die gesamte Lehre der Apostel und Propheten, das, was Gott uns mitgeteilt hat, beschreibt, das Wort Gottes muss im Zentrum der Gemeinde stehen und die Gemeinde lässt sich von Gottes Wort prägen. Es ist immer präsent, die Verkündigung des Evangeliums und die Unterweisung in der Nachfolge. Ja, wie kann das konkret werden? Ich denke, ein Bibelleseplan könnte da helfen, ja, wo man täglich dran ist. Wir lesen hier sogar, dass sie sogar täglich in den Tempel gingen. Ja, wir haben nur einmal in der Woche Gottesdienst, ja, wir sind schon so, wie soll man das sagen, ja, Urgemeinde-Leid, haben quasi nur einmal in der Woche diese Verkündigung. Ja? Sie gingen täglich. Aber was wir, denke ich, täglich tun sollten, ist, Gottes Wort zu lesen. Darüber nachzudenken. Ja? Nicht nur schnell lesen, damit man ein Häkchen im Bibelleseplan machen kann und sagen, ich habe es gelesen. Sondern wirklich darüber nachzudenken, was sagt Gott mir denn eigentlich durch sein Wort? Vielleicht auch auswendig zu lernen. Ja, was hilft es, wenn wir Gottes Wort lesen und alles wieder vergessen? Etwas, das nicht präsent ist, etwas, das nicht in unserem Kopf und in unserem Herzen ankommt, das wird uns nicht verändern. Und wenn ich das hier richtig verstehe, hat die Gemeinde nicht nur Gottes Wort gehört und aufgenommen, sondern sie wurde davon geprägt und von innen heraus verändert. Und dazu gehört eben, Gottes Wort auswendig zu lernen und noch viel wichtiger, Gottes Wort wirklich zu leben, es anzuwenden, sich von Gott prägen zu lassen, nicht nur Gottes Wort zu kennen, sondern davon verändert zu werden. Und das bezieht sich auf alle Bereiche unseres Lebens. Das bezieht sich zum Beispiel auch auf unsere Einstellung, die wir zu uns selbst, zu Gott, zu unseren Mitmenschen haben. Das bezieht sich auf unsere Prioritäten, das, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Es bezieht sich auf unsere Werte, das, was uns antreibt. Es bezieht sich auf unsere Art zu denken. Und ich sage nicht nur auf das, was wir denken, sondern auch, wie wir denken. Gott möchte das auch prägen von seinem Wort. Es bezieht sich auf unsere Art zu reden. Nicht nur, was wir reden, sondern auch, wie wir reden. Unsere Art zu handeln. Die Motive, die dahinter stehen. Sich unser ganzes Leben. Und ich denke, was eine der wertvollsten Hilfen, zumindest die ich kenne, für genau das ist, nicht nur Gottes Wort zu lesen, da ist ein Bibelplan Bibelleseplan hilfreich, sondern und nicht nur Gottes Wort zu kennen, sondern wirklich sich von Gottes Wort verändern und prägen zu lassen, ist es ein geistliches Tagebuch. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas besitzt. Das kann ganz verschiedene Formen haben. Das kann ein Ringbuch sein, ein Buch, vielleicht ein Notizbuch in Evernote oder wie auch immer ihr eure Notizen im Handy speichert. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber wichtig ist, dass man einen Ort hat, wo man notiert, was einem wichtig geworden ist, wo man notiert, welche Dinge man heute aufgrund von Gottes Wort angehen und verändern und wo man sich prägen lassen möchte, wo man notiert, wie man vielleicht für andere beten kann und wo man auch ein Häkchen dran machen kann, wenn man erlebt, wie Gott in unserem Leben oder in dem Leben der Person, für die wir gebetet haben, gewirkt hat. Ich denke, ein geistliches Tagebuch zu führen, ist eine der vollmächtigsten Arten und Weisen, unser geistiges Leben zu fördern und wirklich auch zu sehen, ja, wenn wir dann zurückschauen nach 3 Monaten oder vielleicht nach 1 Jahr, was Gott alles in unserem Leben verändert hat. Ich denke, dann werdet ihr solche Augen machen, dass ihr merkt, Mensch, Gott hat ja wirklich etwas in meinem Leben verändert. Ich bin ja wirklich gewachsen. Oft übersehen wir das oder wir erleben es gar nicht, weil wir uns nicht die Zeit dafür nehmen und Gottes Worte auch nicht dranlassen. Aber wir sehen hier etwas, nicht nur, das jeden Einzelnen persönlich betrifft, sondern dass man auch als Gemeinschaft lebt. Nicht nur ich und du, jeder für sich alleine, liest Gottes Wort und lässt sich davon prägen, sondern es ist etwas, das man auch gemeinsam macht. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir zum Beispiel, wenn wir hier zusammenkommen zum Gottesdienst, die Wortverkündigung ein zentraler Aspekt des Gottesdienstes ist, weil wir eben von Gottes Wort gemeinsam lernen und geprägt und verändert werden wollen. Aber auch, weshalb wir zum Beispiel eine Bibelstunde in der Woche machen. Das machen wir ja nicht, weil man das so macht. Das machen wir deswegen, weil das Gottes Traum von Gemeinde ist und weil das das Mittel ist, das Gott benutzt, um uns zu prägen und zu verändern, um uns in der Nachfolge voranzubringen. Und ganz bewusst machen wir das in der Bibelstunde zum Beispiel so, dass nicht nur ein Redner vorne steht und etwas weitergibt, sondern dass auch jemand, dass jeder, der da ist, etwas weitergeben kann, das Gott ihm aufs Herz gelegt hat, weil wir davon überzeugt sind, dass wir gemeinsam uns von Gott prägen und verändern lassen wollen. Gemeinde lässt sich von Gottes Wort prägen. Das ist Gottes Traum. Ein zweiter Aspekt lesen wir gleich im nächsten Satz. Und sie verharrten in der Gemeinschaft. Und später im folgenden Versen, gerade von 44 bis 46, wird das dann nochmal ein bisschen mehr erklärt und ausgeführt, wie das aussah, dass sie in einer Gemeinschaft lebten. Ja, da lesen wir zum Beispiel, alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich, das hatte ich schon gesagt, verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause oder in den Häusern das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott, so weiter. Und das alles liest sich so, als ob die das die ganze Zeit gemeinsam machten. Ja? Manche Leute haben daraus geschlussfolgert, dass die gar nicht mehr was anderes gemacht haben, als nur zusammen zu singen und zu beten und Gottes Wort zu lesen. Das glaube ich nicht. Aber jede freie Minute, die sie hatten, jede Möglichkeit, die sie hatten, verbrachten sie gemeinsam, weil Gemeinschaft für sie wichtig war. Gemeinde lebt miteinander und füreinander. Hier werden verschiedene Aspekte genannt. Ja? Das Brotbrechen, wahrscheinlich das Abendmahl, Gebet, ganz, ganz wichtiger Punkt hier, praktische Hilfeleistung. Ja, man hat sich gegenseitig geholfen, aber man hat einfach Zeit miteinander verbracht. Ja, sie waren beisammen, sie haben Zeit miteinander verbracht. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt, sie haben Tischgemeinschaften gehabt, wo die sogar gejubelt haben. Ja? Also wo sie einfach diese Freude erlebt haben. Sie haben Gott gepriesen, Anbetung, ein ganz wichtiger Teil. Sie bildeten eine Glaubens- und eine Lebensgemeinschaft, kann man sagen. Der gemeinsame Glaube an Jesus der verband sie. Und das Miteinander und Füreinander in der Nachfolge Jesu. Und dann gibt es hier ein paar Wörtchen, die auffallen. Zum Beispiel in Vers 46, da heißt es, sie waren einmütig im Tempel. Nicht jeder für sich. Und da steht auch nicht, sie haben lange diskutiert, wie man denn Gott anzubeten hat oder so etwas, sondern sie waren einmütig. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Sie waren auf Gott ausgerichtet. Das ist Gottes Vision, Einmütigkeit. Das heißt nicht Einheitlichkeit, dass alle gleich aussahen und gleich standen und die gleichen Gefühle hatten oder so etwas oder die gleichen Gedanken, aber sie waren auf ein Ziel ausgerichtet. Dann der Jubel oder jubelnde Freude war ein Kennzeichen. Ja, da merkt man, das ist nicht nur so eine Fassade, die man nach außen aufgebaut hat. Da war echte Freude. Da war nicht Oberflächlichkeit, sondern Tiefgang. Echte leidenschaftliche Gemeinschaft miteinander. Freude über Gott, Freude auch aneinander. Und Schlichtheit des Herzens, übersetzt die Elberfelder. Man kann auch sagen, mit lauterem Herzen. Ich glaube, Luther sagt das so. Und da wird deutlich, es geht um eine Aufrichtigkeit. Ja, nicht nur Show, nicht etwas Gekünsteltes, sondern etwas Echtes, etwas Aufrichtiges, etwas Ehrliches. Ist das nicht eine unglaubliche Gemeinschaft, die wir hier sehen? Das ist Gottes Traum von Gemeinde. Gemeinde lebt miteinander und füreinander. Und das braucht viel Zeit. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit niemals den Tiefgang einer echten Gemeinschaft erleben, wenn wir nur für 1,5 Stunden in der Woche hier zusammenkommen. Das ist zu wenig, um echte Gemeinschaft zu erleben. Es ist auch nicht nur so, dass sie sich da Veranstaltungen angehört oder teilgenommen haben. Ja, sie waren nicht nur Besucher von etwas, sondern sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Ich denke, das ist ein wichtiges Kennzeichen für Gemeinde. Echtes Interesse, echte Bereitschaft, sich für die Nöte des anderen einzusetzen, zu helfen, ohne Eigennutz. Man könnte fragen, ja, war das vielleicht so eine Art Kommunismus, den sie da eingeführt haben? Ja, manche Leute haben diese Stelle dazu gebraucht, um den Kommunismus zu rechtfertigen. Aber ich denke, wenn man das genauer anschaut, geht es hier nicht um Kommunismus. Ein Prediger hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Kommunismus sagt, das, was deins ist, ist meins, damit ich mir das nehmen kann. Das, was dir gehört, gehört auch mir, also nehme ich mir, was ich kriegen kann. Und wer länger im Kommunismus gelebt hat, der wird wahrscheinlich jetzt fleißig nicken. Das ist einer der Gründe, warum es auch nicht funktioniert hat. Wenn sich jeder daran bedient, dann haben am Ende alle den Kürzeren gezogen. Aber das ist nicht, was Gemeinde ist. Christliche Nächstenliebe sagt, ist genau umgekehrt. Was meins ist, gehört nicht mir, sondern Gott. Damit ich es für den anderen einsetzen kann, damit ich es geben kann, damit ich da helfen kann, wo Not am Mann ist. Und manche Übersetzungen haben das ein bisschen unglücklich übersetzt und es ist auch schwer zu übersetzen, was in Vers 44 und 45 steht, über diese Art der Güterverteilung. Aber was der Text meiner Meinung nach, wie man das am besten überträgt, ist, Keiner hat auf seinen Besitz gepocht und gesagt, das ist meins, das gehört mir, ich will das nur für mich haben, ich gebe das nicht ab. Sondern wenn man Not gesehen hat bei jemandem, dann hat man geholfen. Okay? Es ging nicht darum, dass man alles in einen Topf geworfen hat, rumgerührt hat und jeder gleich bekommen hat. Das ist wieder Kommunismus. Das ist nicht, was hier passiert ist, sondern man hat gesagt, wenn wir Not sehen, dann sind wir bereit, von dem, was wir haben, zu geben, damit den Leuten, die in Not sind, geholfen wird und ein Ausgleich entsteht und keiner Not leiden muss. Es ging nicht um die Neuverteilung der Güter, sondern es ging darum, dass man sich wirklich geholfen hat, wo Nöte entstanden. Und deswegen wird ja auch eindeutig gesagt, dass sie jedem gaben, je nachdem einer bedürftig war. Ja? Es ging nicht darum, alles zu verteilen oder irgendwie ein Kolchos da aufzumachen, sondern es ging darum, dass niemand zu wenig hatte, dass alle genug hatten. Ist das nicht ein wunderbares Bild von Gemeinde? Gemeinde lebt miteinander, füreinander. Wir brauchen Zeit miteinander, aber wir müssen auch diese Bereitschaft haben, nicht an uns selbst zu denken und was kriege ich denn davon, was habe ich denn davon, dass ich zur Kirche komme, was habe ich denn davon, dass ich zur Gebetsstunde gehe, ja? Nein, es geht darum, was kann ich dazu beitragen, dass die Gemeinschaft besser wird, dass mein Bruder ermutigt wird, meine Schwester vielleicht neuen Aufwand bekommt, vielleicht hat sie eine Not und ich helfe, wo ich kann. Und ich denke, es ist gut, wenn wir da auch in unserer Gemeinde immer wieder darauf achten, dass diese Gemeinschaft da ist, dass sie gelebt wird, dass wir nicht nur darüber reden, sondern das wirklich leben. Am Anfang des Jahres haben wir ermutigt, Gebetspartnerschaften einzugehen. Ich weiß nicht, wer es von euch gemacht hat. Ja? Wir kontrollieren das nicht. Aber wir können euch nur ermutigen, sucht euch eine Person und sagt, lasst uns regelmäßig, einmal in der Woche, einmal in zwei Wochen, wirklich füreinander beten. Sei es am Telefon, sei es, dass wir uns irgendwo treffen, wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, die wir zusammen verbringen können, vielleicht auch zu einer ganz festen Zeit, dass man sagt, immer an diesem Tag, sucht euch einen Gebetspartner, wo ihr miteinander und füreinander da sein könnt. Familienandachten. Ich weiß nicht, wer das regelmäßig pflegt, aber ich denke, das ist zum Beispiel eine sehr gute Tradition, auch in der Familie bereits diese Prinzipien umzusetzen. Oder auch Kleingruppen. Wir haben einige Kleingruppen bereits, die da sind, wo wir genau das erleben. Im großen Gottesdienst, so wie jetzt, ja, ich stehe hier vorne, ich rede, ihr hört mir zu oder auch nicht, ich weiß es nicht, ja. Aber das ist noch nicht alles, was in christlicher Gemeinschaft möglich ist. Ja, aber es ist so groß. Wenn jetzt jeder anfangen würde zu reden, wisst ihr, was passieren würde? Wir würden uns immer so in Kreise zusammenstellen, zwei, drei Leute. Das ist ganz natürlich, weil keiner kann 50 Leuten gleichzeitig zuhören. Ja? Und deswegen ermutigen wir euch und uns auch ganz bewusst, kleine Gemeinschaften zu schaffen, so wie die Christen damals auch. Sie trafen sich im Tempel, das war scheinbar eine große Versammlung, vielleicht wo die Apostel auch gelehrt haben, ja, wo sie wirklich gemeinsam Gott angebetet haben. Aber sie trafen sich auch hier und dort in den Häusern. Ja, kleine Hauskreise haben sie gebildet. Und wie auch immer man das nennt, aber wir brauchen diese kleinen Gruppen, wo wir echte Gemeinschaft leben können, wo wir miteinander und füreinander da sein können und Gemeinde leben. Das Dritte, was wir hier sehen, die Gemeinde richtete sich alltäglich auf Gott aus. Wir lesen hier, dass sie das Brot brachen und beteten. Das waren ganz, ganz wichtige Punkte. Später im Text lesen wir auch, sie trafen sich täglich im Tempel und sie verharrten dort. Das war etwas, das war nicht so einfach nur wie auf dem Basar, man hat sich dann getroffen und hier einen Plausch und da einen Plausch, sondern man hat sich konzentriert, man hat sich gemeinsam auf Gott ausgerichtet. Dann traf man sich in den Häusern und was hat man dort gemacht? Man hat sich auf Gott ausgerichtet, mit jubelnder Freude, mit Schlichtheit des Herzens lobten sie Gott. Gott war immer im Fokus bei allem, was sie getan haben. Und das ist auch ein wichtiges Kennzeichen für Gemeinde, die Gottes Traum lebt. Gemeinde richtet sich täglich und alltäglich auf Gott. Es geht nicht nur darum, dass man bestimmte Zeiten oder Veranstaltungen schafft, in der Gemeinde oder auch zu Hause oder wo auch immer. Es geht nicht darum, dass man Veranstaltungen schafft und sagt, okay, jetzt ist mein Alltag und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann mache ich eine Veranstaltung, wo ich dann diese Gemeinschaft erlebe. Sondern es geht darum, dass diese Gemeinschaft etwas Alltägliches wird, in den Alltag mit einfließt. Sowohl unsere persönliche Gemeinschaft mit Gott, als auch die Gemeinschaft miteinander. Manchmal wundern wir uns, warum so wenig in unserem Leben oder vielleicht auch in unserer Gemeinde geschieht. Wir vielleicht Gottes Wirken so wenig erleben. Und ich habe mich gefragt, vielleicht liegt es daran, dass wir zu wenig auf Gott ausgerichtet leben, dass wir zu wenig beten, dass wir zu wenig ernsthaft beten, dass wir vielleicht zu wenig im wirklichen Vertrauen und auch mit einer Erwartungshaltung vor Gott treten. Als die Gemeinde in Jerusalem betete, das lesen wir später in der Apostelgeschichte, da bebte die Erde, da wurden Gefängnistüren in der Nacht geöffnet und Petrus konnte einfach rausspazieren und die Wächter schliefen. Da kamen Tausende zum Glauben an Jesus Christus. Ein interessanter Satz, der mir zu denken gegeben hat. Und ich hoffe, dass ihr euch den merken könnt. Ich finde ihn so eindrücklich. Wenn ihr alles vergesst, diesen Satz solltet ihr nicht vergessen. Die erste Gemeinde zog auf ihren Knien in die Welt. Ihr Kennzeichen war, dass sie beteten. Wisst ihr, nicht alle waren Apostel, nicht alle waren große Redner, nicht alle haben Wunder und Zeichen getan. Aber wisst ihr, was alle gemacht haben? Sie haben gebetet. Und später in Apostelgeschichte sehen wir, dass die ganze Gemeinde in Jerusalem in alle Welt zerstreut wird durch Verfolgung. Und wisst ihr, was passiert? Da sind Leute, die vielleicht in Jerusalem überhaupt, also Petrus und die Apostel, vielleicht nur von Weitem mal gesehen hatten. Und wisst ihr, sie beten und sie reden auf einmal mit ihrem Nachbarn und der bekehrt sich und noch einer und es entsteht eine Gemeinde. Warum? Weil die Gemeinde gebetet hat. Sie zog auf Knien in die Welt. Wie sind die ersten Missionare entsandt worden? Sie haben gebetet. Und der Heilige Geist hat gesagt, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, für das Werk des Dienstes. Und sie sind aufgestanden von den Knien und haben gesagt, gut, das machen wir. Die erste Gemeinde zog auf ihren Knien in die Welt und ich wünsche mir so sehr, dass das ein Zeichen für mein persönliches Gebetsleben wird und auch für das Gebetsleben für uns als Gemeinde. Und ich denke, das Mindeste, was man machen kann, ist, einmal in der Woche bewusst zu sagen, ich nehme mir eine Stunde Zeit, da gehe ich vielleicht raus oder schließe mich ein in mein Kämmerlein, irgendwo, wo ich alleine sein kann, mit meinem Schöpfer und ich bete. Nicht einfach so irgendwelche Sachen vor sich hin, sondern wirklich auf Gott konzentrieren und sagen, Herr, ich will mir diese Zeit ganz bewusst nehmen. Ich möchte mich auf dich ausrichten. Ich möchte hören, was du mir sagst. Ich möchte das vor dich bringen, was mich bewegt. Eine Stunde einmal die Woche, ist das zu viel? Dass wir betend durch den Tag gehen. Dass wir, egal was wir tun, und das heißt für mich, eben auch alltäglich auf Gott ausgerichtet zu sein. Egal, ob wir die Wäsche waschen oder ob wir auf der Firma gerade eine Maschine bedienen. Natürlich werden wir dort nicht die Hände falten oder vielleicht niederknien und die Augen schließen. Nein. Aber wir können trotzdem in Verbindung zu unserem himmlischen Vater stehen. Wir können sagen, Vater, ich mache hier die Wäsche und ich bin dir so dankbar, dass wir so viele Kleider haben, dass ich jede Woche so einen riesigen Berg Wäsche waschen muss. Aber ich weiß, da gibt es Menschen, die gar nichts haben. Wisst ihr? Das ist, wie wir Gott ganz alltäglich in unser Leben mit hineinbeziehen. Vielleicht fahrt ihr in der Straßenbahn und ihr seht dort quer jemand sitzen und ihr merkt, der scheint irgendwie, da ist irgendwas nicht in Ordnung, vielleicht sehr traurig, depressiv, ich weiß es nicht. Was hindert uns daran? Zu sagen, Vater, ich kenne diese Person nicht und ich weiß auch nicht, wie ich sie jetzt ansprechen soll, aber ich habe diesen Eindruck, dass diese Person irgendwie sehr depressiv und deprimiert ist. Und ich bitte dich, dass du entweder mir oder jemand anders eine Möglichkeit schenkst, dieser Person das Evangelium nahezubringen, dass sie dich kennenlernt. Ist das zu schwer? Ich denke nicht. Das ist, was Gemeinde ist. Gemeinde richtet sich alltäglich auf Gott aus. Und auch hier in der Gemeinde. Ich fand es so schön und ich denke, das ist genau Gottes Traum, wo wir hier zusammen waren und jeder hatte ein Anliegen und wir haben füreinander gebetet. Wisst ihr, ich wünsche mir manchmal mehr, dass wir nicht nur diese Gebetsanliegen austauschen, sondern dass wir wirklich auch als Gemeinde beten. Ja? Nicht nur reden, sondern beten, dass wir füreinander da sind. Das ist Gottes Traum von Gemeinde. Im Gottesdienst, in den Gebetsstunden. Ich weiß, unsere alten Omis, darf ich euch so nennen, ja? Sie beten jede Woche. Am Donnerstag um 2:30. Sie beten. Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, ich gebe euch einen Tipp. Sagt es ihnen. Sagt ihnen, dass sie beten sollen und sie werden beten. Und wir können erleben, und wir erleben das auch in unseren Reihen, wie Gott wirkt. Die erste Gemeinde zog auf ihren Knien in die Welt. Am Anfang waren es ganz wenige, 12 Apostel. 100 Jahre später waren es wahrscheinlich bis an 100.000 Christen. Diese Christen, sie hatten unter ganz schlimmen Bedingungen zum Teil das Evangelium verkündigt. Sie wurden verfolgt, sie wurden gehasst, sie wurden missverstanden, aber sie haben das Evangelium weitergetragen und Menschen sind zum Glauben gekommen. Gott hat herrlich gewirkt. Wir haben hier eine Gemeinde gesehen, die kompromisslos Gottes Willen in ihrem Leben verinnerlicht, miteinander füreinander lebt, sich völlig alltäglich auf Gott ausrichtet. Sie haben Gottes Traum gelebt von Gemeinde. Und wisst ihr, mich wundert eigentlich gar nicht, was passiert ist. Diese Gemeinde überrascht und gewinnt die Welt. In Vers 43 heißt es, es kam über jede Seele Furcht. Und in Vers 47, und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Um das kurz zu machen, ich denke, diese Furcht, sie drückt diese Überraschung aus. Nicht nur über die Wunder der Apostel, das auch, aber auch über diese Art von Gemeinschaft, die auf einmal dort entsteht, wo die Leute gesagt haben, meine Güte. Wisst ihr, und sie haben Gottes Wirken gesehen. Später in Kapitel 5 lesen wir, wie Christen oder scheinbar Christen, Ananias und Sapphira, versuchen, Gott zu belügen. Und wisst ihr, was passiert? Gott tötet sie auf der Stelle. Und alle Menschen haben Angst, weil sie denken, oh meine Güte, wenn das denen passiert ist, das ist ja gefährlich, Gott zu belügen. Sie haben Furcht. Den Menschen bleibt der Mund offen stehen, weil sie sehen, dass dort etwas passiert, das nie und nimmer von den 12 Aposteln gemacht worden ist. Dass dort etwas passiert, das Gott allein machen kann. Aber es ist nicht nur so eine Angst oder Respekt oder Ehrfurcht vor dem Ganzen. Diese Menschen, sie haben, zumindest hier an dieser Stelle wird das gesagt, sie bekommen Gunst. Menschen denken, meine Güte, wenn das Gemeinde ist, das möchte ich eigentlich auch. Das ist doch wirklich gut. Wenn ich ein Problem habe und da ist jemand neben mir, der hilft mir, der verkauft im Notfall sogar sein Feld oder sein Haus und hilft mir. Sie haben das Wohlwollen der Menschen gewonnen. Wisst ihr, die Gemeinde damals, einmal hatte sie diesen Überraschungseffekt, ja, wo den Menschen der Mund offen stehen blieb, wo sie sagen, das hätten wir ja nie gedacht, dass so etwas auf dieser Welt möglich ist. Und auf der anderen Seite zauberte es ein Lächeln auf ihre Lippen, weil sie auf einmal sahen, Mensch, wenn Gott am Wirken ist, dann verändert sich der Mensch und auch die Gesellschaft. Wisst ihr, ohne Flyer, ohne eine Website, ohne Zeitungsannoncen wurden die Mitmenschen damals auf die Gemeinde aufmerksam. Die Gemeinde fiel auf, weil sie ganz anders war. Sie fiel auf, weil Gottes Wirken bei ihnen offensichtlich war. Sie fiel auf, weil sie Gottes Liebe in Wort und Tat in die Welt hineingetragen haben. Wisst ihr, echte Liebe, echte Hingabe, echte Nachfolge Jesu fällt auf. Jesus hat gesagt, eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen werden. Man kann sie nicht verstecken. Jeder sieht sie von Weitem. Und Petrus schreibt in seinem Brief diesbezüglich, seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist. Wisst ihr, wenn wir das leben, Gottes Traum von Gemeinde, dann werden die Menschen das bemerken. Sie sehen das. Sie werden das respektieren, sie werden vielleicht Wohlwollen empfinden. Vielleicht, Später lesen wir, die Christen wurden verfolgt. Wisst ihr, dieser Wohlwollen und dieser Respekt, der dort entsteht, kann ganz schnell auch in Wut und Verfolgung umschlagen. Aber wisst ihr, diese Liebe und die Hoffnung, die die Gemeinde ausgestrahlt hat, die war nicht tot zu kriegen. Und desto mehr man die Christen verfolgt hat, und das ist auch heute so, desto mehr man die Christen verfolgt hat, desto mehr man ihnen versucht hat, Böses zuzufügen, desto heller strahlte das Licht der Liebe und Hoffnung auf, die diese Menschen in sich tragen, und das ist nicht tot zu kriegen. Wisst ihr, wenn wir nur mit unseren Worten versuchen, das Evangelium an den Mann und an die Frau zu bringen, dann wirken wir ganz schnell wie Staubsaugerverkäufer. Wisst ihr? Die einfach irgendwie versuchen, ein Produkt gut darzustellen, um das irgendwie an die zu verkaufen und vielleicht davon zu profitieren. Aber wisst ihr, wenn die Menschen die Liebe, die Freude, die Kraft, die Hoffnung des Evangeliums in uns sehen, wenn sie merken, wie Gott unsündige und verlorene Menschen von innen heraus völlig umkrempelt und verändert, wenn sie merken, dass wir nicht nur unsere eigenen Interessen verfolgen, sondern dass wir wirklich Gott und die Menschen lieben, dann werden sie fragen, wie kann das sein? Vielleicht werden sie uns dafür beneiden und hassen, aber dieses Zeugnis werden sie niemals tot kriegen. Und sie werden hören wollen auf das Evangelium, auch wenn sie es vielleicht nicht annehmen. Und ich frage mich, woran erkennen die Menschen in meinem Leben, dass ich Jesus Christus nachfolge? Erkennt man das? Haben die Leute solche Fragen oder falle ich gar nicht erst auf? Und das Letzte, was wir hier sehen, ist etwas, das Gott tut. Durch diese Gemeinde rettet Gott die Welt. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das ist absolut richtig. Nur durch den Glauben an Jesus Christus werden wir gerettet. Aber wisst ihr, die Gemeinde ist das Fahrzeug oder das Mittel, das Werkzeug, das Gott auf diesem Weg benutzt. Gott hat sich entschieden, das ist seine freie Entscheidung, die Gemeinde zu benutzen, eine Schar von erlösten Sündern, um die Welt zu erretten. Ist euch aufgefallen? Vorher wird immer geschrieben, was die Gemeinde tat. Und auf einmal tut Gott etwas. Gott fügt täglich neue Menschen hinzu, die gerettet wurden oder die gerettet werden sollten in der Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Rettungsstation in der Welt. Und leider vergessen wir das häufig. Ja, und wir fangen an, nur noch um uns selber zu drehen. Nur noch eine Veranstaltung zur nächsten und das muss ja auch alles laufen. Und dann geht es los, das Karussell. Und dann wundern wir uns vielleicht, warum vielleicht keine neuen Besucher kommen oder warum sich nur wenige taufen lassen. Und jetzt wäre es total falsch, meiner Meinung nach, wenn wir jetzt sagen, okay, gut, wir werden jetzt uns noch mehr anstrengen. Ja, wir werden noch mehr anstrengen, wir werden noch bessere Staubsaugerverkäufer. Damit, ja, und wir sagen, wir werden aus eigener Kraft das tun, was nur Gott tun kann. Nur Gott kann Menschen retten. Nur Gott kann echte Einsicht, echte Umkehr, echten Glauben und auch echte Kraft und innere Befähigung, echte Veränderung in unserem Leben schenken. Ich denke, unser Job ist es, das, was Jesus sagt, Zeugnis zu geben von dem, was wir erlebt haben mit Jesus Christus. Das Evangelium klar zu verkündigen, echte, leidenschaftliche und konsequente Nachfolge zu leben und nicht nur davon zu reden. Wenn wir Gemeinde leben, wie Gott sich das gedacht hat, werden wir erleben, wie Gott in wunderbarer Weise wirkt, in unserem Leben und im Leben vieler Menschen um uns herum. Ein kurzes Beispiel. Ich komme aus einer Gemeinde, die vor 20 Jahren entstanden ist. Und es war auch eine kleine Gemeinde und sehr verschiedene Menschen, wenig Leute, die vorher in irgendeiner Gemeinde irgendetwas Besonderes gemacht haben, also keine besonderen Prediger oder Leiter oder so etwas. Und es war gerade in der Anfangszeit sehr kompliziert. Es ging mal hin und mal her. Jeder hatte seine Vorstellung, jeder hatte sein Bild von Gemeinde im Kopf. Und dann gab es mal einen, der ein bisschen lauter geschrien hat, der sagte, ja, wir müssen hier noch ein bisschen strenger werden. Oder dann schrien die anderen, nein, das wollen wir nicht, wir müssen ein bisschen lockerer werden. Und wisst ihr, irgendwann ist Gott sei Dank ein Leiter dort gewesen, der Gottes Vision von Gemeinde verstanden hat. Der gesagt hat, Leute, kommen mal alle zusammen. Die, die ihr strenger werden wollt und die, die ihr lockerer werden wollt, kommt mal zusammen und lass uns mal lesen, was wirklich Gottes Vision von Gemeinde ist. Nicht deine und nicht deine und auch nicht meine. Und sie haben sich auf die Suche gemacht und sie haben festgestellt, was Gott wichtig ist, ist, dass wir Zeugnis geben, dass Menschen dazukommen können, dass das Evangelium im Zentrum steht, dass wir echte Nachfolge leben, echte Gemeinschaft. Und sie haben angefangen, Schritt für Schritt das umzusetzen. Eins der Mittel, das sie benutzt haben, oder das wir damals war ich noch ein bisschen kleiner, ich habe das nur mehr am Rande verfolgt, ja, war zum Beispiel Kleingruppenarbeit. Man hat gesagt, wir wollen ganz konsequent, wir schaffen einen Gottesdienst ab, wir hatten damals zwei, Sonntagmorgens und abends, wir schaffen den Abendgottesdienst ab und nutzen die Zeit, die da frei wird, um Kleingruppen anzubieten. Und wisst ihr, was für ein Ruck durch die Gemeinde ging, als auf einmal neue Menschen dazu kamen, die sich in den Hauskreisen bekehrt haben. Menschen, die dann zur Taufe kamen und erzählt haben, Schwester XY in der letzten Reihe hat mir damals, wir waren Nachbarn, sie hat mich eingeladen und erst wollte ich nicht, aber als das dann bei denen zu Hause war, dann bin ich doch gekommen, weil ich wollte ja nicht unhöflich sein, sie hatte mich schon oft eingeladen. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich gesehen habe, mit welcher Liebe sich diese Menschen begegnet haben. Und solche Zeugnisse haben wir noch und nöcher dort gehört, in den Gemeindestunden. Und es ging nicht mehr um streng oder nicht streng, es ging nicht mehr um Rock und Zopf und all diese äußerlichen Dinge, die vielleicht auch alle seine Berechtigung haben. Es ging um den Fokus, das, was Gemeinde wirklich ausmacht. Damit Gott durch die Gemeinde die Welt retten kann, sollten wir Gottes Traum von Gemeinde leben. Wir lassen uns von Gottes Wort prägen, wir leben miteinander, füreinander, wir richten uns alltäglich auf Gott aus und überraschen und gewinnen so die Welt. Wir haben das für uns als Gemeinde vor einiger Zeit in dieser Vision formuliert. Es ist im Prinzip das Gleiche, vielleicht mit ein bisschen anderen Wörtern. Wenn ihr die noch nicht auswendig kennt, da liegen so Flyer draußen. Und auf der Website ist es auch geschrieben, lernt es auswendig. Das ist, was wir als Gemeinde gesagt haben, das ist unserer Meinung nach Gottes Vision für uns als Gemeinde hier in Bonn-Beul. Für uns als evangelische Freikirche Bonn-Beul ist Gottes Wort die Basis für Glauben und Leben. Die Lehre Apostel, fällt euch das auf? Wir setzen alles daran, eine wachsende Gemeinschaft, da ist das Wort Gemeinschaft drin, ja, nicht jeder für sich, sondern gemeinsam, miteinander, füreinander, echter, leidenschaftlicher und konsequenter Nachfolger Jesu Christi zu sein, in und für Bonn-Beul. Die ihre Mitmenschen die Liebe Gottes weitergibt und Gott verehrt. Und du bist heute eingeladen, ein Teil von Gottes Familie zu werden. Vielleicht überhaupt, vielleicht bist du noch gar kein Christ, kein Nachfolger Jesu. Ich möchte dich einladen. Das ist das Evangelium, das ist, was uns antreibt. Menschen einzuladen und zu sagen, das ist Gott, er lädt dich ein, Teil seiner Familie zu werden. Er nimmt dich so, wie du bist. Er möchte aus dir das machen, was er sich damals gedacht hat, als er dich gemacht hat. Vielleicht bist du schon bekehrt, aber noch kein Mitglied in einer Ortsgemeinde. Und ich denke, dir ist aufgefallen, dass Nachfolge Jesu nicht alleine funktioniert. Ohne Gemeinde geht es nicht. Und deswegen haben wir auch eine Ortsgemeinde hier vor Ort, damit wir Nachfolge gemeinsam leben können. Und ich möchte dich einladen. Lass dich taufen, wenn das noch nicht der Fall ist, oder schließ dich einer Gemeinde an. Gerne auch unserer, wir laden gerne ein. Aber wir sind nicht die einzigen Christen, es gibt noch andere Christen. Aber sei Teil einer konkreten Gemeinde. Vielleicht bist du Mitglied und lebst aber vieles von dem noch gar nicht. Gemeinde ist nur eine Veranstaltung oder etwas, wo du dann ein Häkchen dran machst und sagst, ja, ich war am Sonntag wieder in der Kirche. Ich möchte dich einladen, Teil dieser Gemeinschaft zu werden, mitzuarbeiten, wirklich aktiv zu werden. Vielleicht mit Gebet angefangen, aber es gibt auch viele Dinge zu tun. Vielleicht Teil einer Kleingruppe zu werden. Ich habe draußen einen Zettel ausgelegt und jeder, der heute sagt, ich möchte gerne Teil von einer Kleingruppe sein, wo man in besonderer Weise dieses Miteinander und Füreinander erleben kann, möchte ich dich einladen. Trag dich einfach ein in diese Liste. Vielleicht sagst du, ich bin sogar bereit, nicht nur dahin zu kommen, sondern ich bin bereit, Leute zu mir einzuladen, eine Gruppe vielleicht von 10 Personen, dann darfst du das auch dazu vermerken. Es ist eine Einladung, Teil von Gottes Familie zu werden. Wie kannst du dich einbringen? Und was wirst du heute, was wirst du jetzt tun, vielleicht in der kommenden Woche, damit Gottes Traum von Gemeinde hier in Bonn-Beul Wirklichkeit wird? Amen. Ich möchte euch einladen, noch zusammen zu beten. Das steht auf dazu. Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, dass du durch ihn eine Gemeinschaft gestiftet hast, die für uns normale Menschen eigentlich utopisch ist, ein Traum, den wir selbst niemals verwirklichen können, bei aller Anstrengung nicht. Dafür sind wir dir umso mehr dankbar, dass du diese Gemeinschaft gestiftet und ermöglicht hast und dass du es auch bist, der uns in allen Schwächen und Unzulänglichkeiten annimmt, trägt, prägt und verändert. Danke, dass wir das auch hier in Bonn-Beul erleben dürfen, wie du uns prägst und wie dieser Traum, dein Traum von echter Gemeinschaft, von echter Gemeinde, auch immer mehr konkrete Konturen hier gewinnt. Dafür sind wir dir von Herzen dankbar. Das ist nicht der Verdienst von irgendwelchen Menschen. Das ist dein Wirken und wir preisen dich dafür und wir wollen weitergehen. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann sehen wir, wie viel vielleicht noch fehlt und wollen wirklich da uns auch von dir berufen lassen und auch gehorsam sein, uns immer mehr zu prägen und verändern zu lassen von dir, von deinem Wort, von dem Miteinander. Dass wir wirklich echte Gemeinde hier in Bonn-Beul leben, dass die Menschen, die uns kennenlernen, dich entdecken, deine Liebe spüren und hingezogen werden von dir. Und auch wenn Menschen uns verlachen oder hassen dafür, dass wir anders sind, dafür, dass wir dir nachfolgen, so wollen wir das gerne auf uns nehmen, um sie zu gewinnen für dich, unseren großen Herrn und Heiland. Amen.